1985 tagte die Westdeutsche Konferenz der Hochschulrektoren in Bamberg. Der Gießener Philosoph Odo Marquardt hielt einen Vortrag und würzte ihn mit einer Anekdote, die von dem dänischen Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr handelte.
Bohr erhält Besuch auf seiner Skihütte. Der Blick des Besuchers fällt auf ein Hufeisen, das über der Skihüttentür angebracht ist. Verwundert fragt er Bohr: Sie als Naturwissenschaftler glauben daran? Drauf Bohr: Selbstverständlich glaube ich nicht daran, doch man hat mir versichert, dass Hufeisen auch dann wirken, wenn man nicht an sie glaubt.
Eine Episode, die Marquardt immer wieder gern erzählte und auch in einem späteren Aufsatz über Vernunft und Humor wiederholte. Ihre Pointe hat für ihn philosophische Aussagekraft. Denn tatsächlich ist unser Leben als moderne Menschen zwiespältig, ja entzweit. Wir leben offiziell in einer Welt aufgeklärter Rationalität, einer Welt der Wissenschaft, in der man an Hufeisen selbstverständlich nicht mehr glaubt. Und wir leben zugleich, inoffiziell, in einer geschichtlich geprägten Lebenswelt vielfältiger Bräuche und Traditionen. Marquardt plädiert nun überraschenderweise nicht dafür, die Widersprüche, die die moderne Existenz prägen, zugunsten der Rationalität aufzulösen, sondern sie auszuhalten. Denn die Traditionswelt hält nicht nur Aberglauben bereit, sondern auch schätzenswerte Techniken des Bewahrens, wie er in einem Interview mit Bayern 2 ausführte.
Die Beschleunigung unserer Erfahrung, die Beschleunigung durch Fortschritte, durch ständigen Wechsel, in dieser ständig neuen Form halten wir das gar nicht aus, sondern wir brauchen Gegenlager und das wird dadurch zustande gebracht, dass gleichzeitig mit unserer Beschleunigungswelt eine Kontinuitätskultur gepflegt wird. Also man kann heute sagen, es wird immer mehr ständig weggeworfen. Es gibt also Entsorgungsdeponien, nicht? Aber es gibt gleichzeitig, und das scheint mir interessant, gibt es die Bewahrungskultur, zum Beispiel in Kultur der Museen, Kultur der expandierenden Bücher, auch der sonstigen Medien. Es ist teilweise Bewahrung angesagt. Und es ist wichtig zu sehen, dass genau in dem Augenblick, wo die modernen Wissenschaften kommen und alles immer besser und immer neu machen, die harten Wissenschaften, gleichzeitig die Wissenschaften entstehen, die Geisteswissenschaften, historische Wissenschaften, die jetzt sammeln, was in gewisser Hinsicht rausrangiert ist, und präsent machen. Ich nenne das Kompensation. Aber es ist wichtig zu sehen, dass die moderne Welt nicht bloß das eine ist, sondern auch das andere.
Der Mensch der Moderne, so Marquardt, ist ein Homo compensator, ein Virtuose des pragmatischen Ausgleichs. Er erschafft sich Mittel, um zwischen dem großen Ganzen von Wissenschaft und Technik, Geschichte und Weltpolitik und seinem stets fragilen, gefährdeten Leben als Einzelner zu vermitteln. Zu den Techniken der Kompensation gehört für Marquardt auch der Humor. Humor ermöglicht skeptische Distanz, auch von sich selbst. Humor relativiert Absolutheitsansprüche, auch die eigenen. Dadurch ist der Humor der kritischen, aufgeklärten Vernunft verwandt, wie Marquardt in einer Laudatio auf Victor von Bülow alias Loriot bemerkt hat.
Humor ist, nach einem bekannten Wort, wenn man trotzdem lacht. Philosophie ist, nach einem betrüblicherweise immer noch nicht zureichend bekannten Wort, das nun allerdings gerade von mir stammt, wenn man trotzdem denkt. Und Denken, merkende Vernunft und also auch Philosophie, ist die Fortsetzung des Lachens unter Verwendung des Lachmuskels Gehirn als Mittel.
Sein Sprachwitz und sein Esprit machen Odo Marquardt zu einem begehrten Festredner und Laudator. Und er enttäuschte seine Zuhörer selten, denn er gehörte zu den wenigen Philosophen, die ihr Publikum mit pointierten Formulierungen zum Lachen bringen konnten.
Wenn mich einer fragt, woran ich arbeite, dann sage ich am Theodizee-Problem.
Also an der Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt.
Und wenn er weiter fragt, wie viele Antworten hast du schon, dann sage ich keine. Aber beim Theodizee-Problem ist das schon viel.
Charakteristisch für Marquardt sind auch griffige Formulierungen, die mitten in seine politischen Ideen führen, wie Zukunft braucht Herkunft oder
vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet.
Diesen Ausnahmezustand hat Odo Marquardt als Kind und Jugendlicher zur Genüge kennengelernt. Geboren 1928 im pommerschen Städtchen Stolp, erzogen in einer Schule der Hitlerjugend in Sonthofen, wurde er noch in den letzten Kriegstagen zum sogenannten Volkssturm eingezogen und geriet als 17-Jähriger in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Für den jugendlichen Odo Marquardt war der Ausnahmezustand ein Dauerzustand. Durch einen Alltag, der vollständig politisiert und ideologisiert war und geprägt von Begriffen wie Bewährung, Abhärtung und Unterwerfung und schließlich durch den Krieg. Auf der Suche nach den Ursachen dafür, was einen Menschen dazu bringt, in Kriegsbegeisterung auszubrechen, wird Marquardt später fündig bei einem ehemaligen Kommunisten, dem Schriftsteller und Sozialpsychologen Manes Sperber, der in seiner Friedenspreisrede von 1983 sagte:
Hier eine Einsicht, die sich mir seit Jahren aufdrängt. Sie betrifft das Verhältnis des Menschen zu seinem tyrannischen Alltag, den er als Versklavung und als Entkernung seines Wesens empfindet. Ihm sucht er, bewusst oder unbewusst, zu entweichen. Ja, seit Jahrtausenden suchen Menschen aller Stände, der täglichen Wiederkehr desgleichen zu entfliehen. Gleichviel wohin? Gewiss, man kann in intimen Erlebnissen, in Liebe und Freundschaft, aber auch in intimen Zwistigkeiten, Abwechslung, Flucht und Ausflucht suchen. Aber nur das große Abenteuer, ein allgemeines Moratorium des Alltags, kann eine völlige Umwälzung der Lebensweise und der alles regelnden täglichen Ordnung herbeiführen. Riesenbrände, Überschwemmungen, Erdbeben. Und schließlich das von Menschen selbst herbeigeführte, religiös, ideologisch, national, sozial oder sonst wie begründete Unheil, der Krieg.
Das bedeutet, für Sperber wie für Marquardt, die Menschen fürchten den Krieg, aber sie sehnen ihn auch herbei, um ihrem Alltag und dessen wirklichen oder eingebildeten Lasten zu entfliehen. Frieden mit dem Alltag, Versöhnung mit dem Gewöhnlichen, Vorläufigen und Provisorischen, Zustimmung zur Buntheit des Endlichen, wie er es formulierte, das wurden für Marquardt philosophische Leitmotive. Von der Studentenbewegung, der er zunächst nahestand, wandte er sich ab, da er in ihr eine heimliche Faszination am Ausnahmezustand zu beobachten glaubte.
Den Krieg will man nicht mehr, dafür aber häufig den Bürgerkrieg. Und zwar aufgrund der Erwartung, dass der revolutionäre Umsturz des bestehenden Alltags zu einer ganz anderen und dadurch automatisch zu einer besseren Welt führen würde. Es ist dieser auf den Bürgerkrieg umgelenkte geheime Kriegswunsch, der aus der Unlust am vorhandenen Alltag entspringt.
Im Protest der linken Studenten und ihrer Sympathisanten sieht Marquardt eine Verkennung sowohl des bestehenden als auch der jüngsten historischen Vergangenheit. Er spricht in diesem Zusammenhang in Anlehnung an eine Formulierung Sigmund Freuds vom nachträglichen Ungehorsam.
Das vor 1945 unterbliebene Nein sollte durch ein Nein zum nunmehr vorhandenen, zur Bundesrepublik nachgeholt werden. Der Nichtwiderstand gegen die Tyrannei sollte durch den Widerstand gegen die Nicht-Tyrannei ausgeglichen werden. Und die versäumte Verweigerung der Diktatur sollte durch Verweigerung der vorhandenen Demokratie wettgemacht werden. Diese neue Verweigerung der Bürgerlichkeit konnte nicht wirklich Demokratisierung fördern, sondern vor allem neue romantische Sympathien für Revolutionsdiktaturen.
Bürgerlich. Das Wort hat in den 1960er und 70er Jahren keinen guten Klang. Es wird mit kleinkariert und spießig gleichgesetzt und meist polemisch verwendet. Für Marquardt klingt darin jedoch der alte Begriff des Citoyen, des aufgeklärten Bürgers nach, der fähig ist zu erkennen, zu wählen und sich zu mäßigen.
Also bürgerlich bedeutet für ihn freiheitliche Demokratie, das ist ganz klar, rechtsstaatliche Ordnung, Gewaltenteilung, soziale Marktwirtschaft, breiter Mittelstand. Auf der einen Seite, so im Politischen.
So der Philosoph und Marquardt-Schüler Franz Josef Fetz.
Aber so im Gesellschaftlichen dann tatsächlich dann so etwas wie Familie, Berufspflichten, Höflichkeit, mehrheitlich geteilte Überzeugungen. Man könnte es zusammenfassen, sowas wie bewährte Traditionen, Konventionen und Institutionen. Das entscheidende Wort, das dazu gebrauchen wäre, ist die Mitte. Also es meint nicht so etwas wie die Kleinbürgerlichkeit der schwäbischen Kehrwoche, will ich mal sagen, und die Großbürgerlichkeit des hanseatischen Dünkels, sondern Extreme vermeiden.
Denn die Verweigerung der Bürgerlichkeit ist das Übel, das man bekämpfen muss, wenn man den Totalitarismus bekämpfen will. Und das kann man nicht durch Verweigerung der Bürgerlichkeit, sondern nur durch ihr Gegenteil, indem man für die Bürgerlichkeit, für die liberale parlamentarische Demokratie der Bundesrepublik eintritt. Die Bundesrepublik ist keine misslungene Revolution, sondern eine gelungene Demokratie. Die Schwärmerei für antibürgerliche Diktaturen, Rechte und Linke, ist verderblich. Man muss sie überflüssig machen durch die Stärkung der politischen Mitte, bei der man dann darum streiten kann, ob sie besser eine reformistische oder eine konservative Mitte ist.
Odo Marquardt wurde lange vor allem als politischer Philosoph wahrgenommen, als eine Art konservativer Staatsdenker der alten Bundesrepublik. Für Franz Josef Wetz war er jedoch in erster Linie ein Existenzphilosoph in der Tradition Kierkegaards, Heideggers und Sartres. Es sind seine grundlegenden Überzeugungen über den Menschen und seine Existenz, die seine Aussagen über Politik grundieren.
Seine Grundfrage ist nicht, wie ist eine freiheitlich geordnete Gesellschaft möglich, sondern hinter dieser Frage steht im Grunde noch eine tiefergreifende Frage, nämlich wie ist menschliches Leben denn überhaupt möglich? Davon ausgehend, dass unser Vertrauen in die Lebbarkeit des eigenen Daseins eine durchaus riskante Angelegenheit ist und keineswegs selbstverständlich. Das Leben ist mühsam, sorgenvoll und es gelingt niemals sicher. Und deswegen ist erst einmal die Grundfrage, wie kommen wir denn überhaupt davon? Also er meint mit dem Davonkommen, wie können wir das Leben denn überhaupt überstehen? Und dann kommt noch dann die zweite Frage und dringliche Frage. Und wenn wir es geschafft haben, davon zu kommen, was machen wir jetzt damit? Also das wäre dann die Sinnfrage. Was fangen wir mit dem Leben jetzt an?
Die Menschen verzweifeln nicht, solange sie immer gerade noch etwas zu erledigen haben. Die Milch am Überkochen zu hindern, den Zug in den nächsten Bahnhof zu fahren, das Baby zu füttern, zu Ende zu operieren. Dieser kleine Sinn reicht aus, um ein Leben zu führen.
Odo Marquardt empfiehlt, nicht nur in politischen Dingen, sondern auch bei Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens, Diät zu halten. Der Sinn des Lebens eröffne sich einem nicht, indem man ihn direkt intendiere. Er ergebe sich nicht aus starken Prinzipien und hehren Zielen, sondern aus dem, was als nächstes getan werden muss. Marquardt beruft sich dabei auf Albert Camus' Interpretation des Mythos von Sisyphus, jenes korinthischen Königs aus der griechischen Mythologie, der dazu verdammt ist, sein Leben lang einen Felsblock den Berg hinaufzuwälzen, von wo er sogleich wieder zurück ins Tal rollt.
Die Antwort auf die Frage Camus, ob das Leben lohne, also die Antwort auf die Lebenssinnfrage, hängt mehr an den nächsten Dingen als an den letzten. Bei Camus ist für Sisyphus dieses nächste Ding sein Stein. Ohne Stein müsste er verzweifeln. Mit Stein darf man Sisyphus für einen glücklichen Menschen halten, so Camus.
Marquardt erzählt in diesem Zusammenhang auch gern die Geschichte des französischen Luftfahrtpioniers Henri Guillaumet, der 1930 in den Anden abstürzte, in eisiger Wildnis und aussichtsloser Entfernung zu den nächsten menschlichen Siedlungen. Guillaumet aber gibt nicht auf. Er legt sich nicht nieder, um zu erfrieren, sondern macht sich auf den Weg, um möglichst einen Platz zu erreichen, an dem seine Leiche gefunden werden kann.
Was nötig ist, damit seine Frau die Lebensversicherung ohne die lange Vermisstenwartezeit erhält. Dabei kommt er dann, mehr zufällig, doch noch lebend zurück. Ihm ging es nicht um den absoluten Sinn des Lebens, sondern um die Lebensversicherung für seine Frau.
Menschen erfahren für Marquardt also Sinn vor allem im Nächstliegenden. Einen Sinn, den sie zwar nicht absichtsvoll anstreben, der ihnen in ihrem konkreten Handeln aber oft unbemerkt hinzugegeben wird. Und laut Marquardt liegt die große Versuchung darin, dass wir Menschen diesen kleinen Sinn zugunsten von Projektionen, großen Sinn- und Glückserwartungen wieder aufs Spiel setzen. Dies betrifft private wie politische Verhältnisse. Daher nicht nur Marquards Absage an jede Perfektionierung des privaten Lebens, sondern auch seine Skepsis gegenüber jeder Form politischer Utopie. Der Mensch sei für absolute, vollkommene, universal zustimmungsfähige Lösungen nicht geschaffen, so Marquard, denn
die Menschen müssen sterben. In der menschlichen Gesamtpopulation beträgt die Mortalität 100%. Der Tod aber, wie lange er auch zögert, kommt immer allzu bald. Das Menschenleben ist zu kurz für die Durchführung des Programms der Absolutmachung des Menschen.
Oder, wie er es in einem Radiovortrag formulierte,
das Wählen und nun gar das absolute Wählen braucht Zeit. Es geht nicht schnell, sondern langsam. Darum haben wir, weil wir sterben müssen, niemals genug Lebenszeit, alle oder auch nur die meisten Lebensorientierungen, die wir brauchen, zu wählen und absolut zu wählen. Unser Tod ist stets schneller als unsere absolute Wahl. Wir sind deshalb, weil wir zu schnell sterben, um alle oder auch nur die meisten Lebensorientierungen wählen und absolut wählen zu können, auf Lebensorientierungen angewiesen, die wirken, obwohl wir sie nicht gewählt haben. Das sind beim instinktarmen Wesen Mensch vor allem die geschichtlich vorgegebenen Üblichkeiten, Gewohnheiten, institutionelle Routinen, Sitten und Bräuche, Traditionen. Aus ihnen müssen wir überwiegend leben. Und so gilt, wir Menschen sind stets mehr unsere Üblichkeiten als unsere Wahl.
Es ist alles sehr aus einer existenziellen Perspektive motiviert, die im Grunde er selber verdeckt durch seinen Witz, durch seinen speziellen Esprit, durch den er ja sehr bekannt geworden ist, auf der einen Seite, und durch seinen bürgerlichen Optimismus, wie ich es gerne nenne, dass er so ein großes Vertrauen in die bestehenden Institutionen, Konventionen und Traditionen hat. Und diese beiden Dinge, die verschütten gewissermaßen diesen existenziellen oder anthropologischen Pessimismus, der hinter diesem gesellschaftlichen, bürgerlichen Optimismus eigentlich steckt.
Wer den Himmel auf Erden will, erfährt die vorhandene Wirklichkeit zwangsläufig als Hölle auf Erden und übersieht, was sie wirklich ist. Erde auf Erden. Es kommt darauf an, die Erde auf Erden zu akzeptieren. Indem sie dies tut, ist die Skepsis der Sinn für die menschliche Endlichkeit. Skepsis ist der Sinn für Gewaltenteilung. Skepsis ist das Nein zum großen Nein, zugunsten der kleinen Ja's.
Skepsis, ein zentraler Begriff von Marquards philosophischer Haltung, einer durchaus konservativen Haltung. Skeptisch und konservativ? Wie passt das zusammen? Franz Josef Wetz sieht diesen Zusammenhang bereits im Denken der antiken Skeptiker vorgebildet.
Die antike Skepsis, die geht davon aus, dass es gegensätzliche Auffassungen gibt, die alle gleichwertig sind, sodass eine begründete Entscheidung nicht getroffen werden kann. Und deswegen soll man im Theoretischen die Wahrheitssuche einstellen, weil das ohnehin nicht zum Ziel führt, sondern nur zu Frustration. Aber, jetzt kommen wir zu dem Speziellen, was Marquardt interessiert, im Praktischen klappt das nicht. Da können wir nicht einfach die Suche nach dem richtigen Leben einstellen. Die konkrete Lebenspraxis braucht Entscheidungen. Und jetzt kommt die Pointe der antiken Skeptiker, an die er sich anknüpft. In dem Falle, weil wir nicht entscheiden können, was das Richtige ist, empfehlen die antiken Skeptiker, so weiterzumachen wie bisher. Die bisherigen Werte einfach, weil sie sich offenbar bewährt haben, weiter zu leben.
Marquardt versteht Skepsis also als Bewahrung des Bewährten. Doch was ist das Bewährte? Und wann hört etwas auf, sich bewährt zu haben? Wann werden aus nützlichen Konventionen und hilfreichen Üblichkeiten fragwürdige Konventionen und Üblichkeiten? Hier setzt die Kritik von Marquardts Schüler Franz Josef Wetz an.
Bis vor wenigen Jahren gehörte der Einsatz physischer Gewalt, das Züchtigungsrecht in der Ehe, die Straffreiheit bei Vergewaltigung in der Ehe, das gehörte zu den Üblichkeiten. Die Unterdrückung und strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen, das gehörte zu den Üblichkeiten. Da merkt man ja, wo auch die Idee der Üblichkeiten an die Grenzen kommt.
Üblichkeiten wandeln sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Das würde auch Marquardt anerkennen und sogar begrüßen. Konventionen und Traditionen sind von Dauer, aber nicht unsterblich. Üblichkeiten verändern sich und werden durch neue Üblichkeiten abgelöst.
Da muss man ja auch realistisch sein. Vieles von dem verdampft ja auch. Also die Bindungskräfte alter Sitten, Bräuche und Konventionen, die verbrauchen sich ja auch. Und bei manchen kann man auch sagen, gut, dass sie verdampfen. Also dass die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen, die Ungleichstellung von Mann und Frau, dass das sich verändert hat, das ist ja auch gut so.
Odo Marquardt, der 2015 im Alter von 87 Jahren gestorben ist, war ein Denker der Vielfalt, dem viele Wahrheiten immer lieber waren als die eine Wahrheit. Einer, der die vielen Partikulargeschichten und Erzählungen der einen erschöpfend gedeuteten Universalgeschichte stets vorzog. Einer, der aus Gewalterfahrungen zur Gewaltenteilung fand. Ein Denker im Plural, ein Denker des Pluralismus. Was bleibt von seinem Denken? Was würde er uns heute ans Herz legen?
Sein Plädoyer für einen bunten Pluralismus, der Mitte, der sozusagen die Extreme ausschließt.
Und als eine Art Vermächtnis sowohl im Persönlichen als auch im Politischen, dass das Leben sich nicht zu einem einheitlichen Ganzen rundet. Dass aber ein Leben, das sich nicht zu einem einheitlichen Ganzen rundet, sondern mit Widersprüchen und Ungereimtheiten klarkommen muss, trotzdem gelingen kann. Ob ihm auch zur aktuellen politischen Situation etwas einfallen würde? Zum Erstarken der politischen Ränder? Zum Rechtsextremismus? Noch einmal der Philosoph und Marquardt-Schüler Franz Josef Fetz.
Ich glaube, es würde ihn ratlos machen, bin ich mir ziemlich sicher. Er war ja immer ein großer Gegner des Extremen, egal von welcher Seite. Und er würde natürlich dagegen andenken wollen, aber er wäre ratlos, dass so etwas überhaupt wieder möglich wäre jetzt in diesem Nachkriegsdeutschland.
Extreme vermeiden, den Ausnahmezustand verhindern. Das Credo des 2015 verstorbenen Philosophen Odo Marquardt. Das war ein Radio-Wissen-Beitrag von Christian Schuler. Sie interessieren sich für Politik und Philosophie? Dann sind Sie bei uns richtig. Schauen Sie doch mal rein in die ARD-Audiothek oder wo Sie sonst Ihre Podcasts finden. Radio-Wissen hat zahlreiche weitere Beiträge zu ähnlichen und verwandten Themen. Philosophenporträts von Platon über Kant bis Karl Popper. Viel Freude beim Reinhören!